NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Oktober 1825. Der Geburtstag des südafrikanischen Politikers Paul Krüger.
Für Emil Jannings ist es die Rolle seines Lebens. Er verkörpert die Hauptfigur in dem Kinofilm Ohm Krüger von 1941.
Scheint die Sonne?
Ja, Herr Präsident.
Gelähmt und blind verfolgt der greise Präsident Krüger das Schicksal seines Bauernvolkes in Südafrika aus der Ferne, in einem Hotel am Genfer See.
Die Verhandlungen zwischen der königlich-englischen Regierung und den Buren haben nunmehr zum Abschluss des Friedensvertrages geführt,
liest die Krankenschwester Paul Krüger aus der Zeitung vor.
Ganz Südafrika wird künftig ein Bestandteil des britischen Reiches sein. Die Buren verlieren somit ihre Selbstständigkeit, dafür aber tauschen sie einen gewaltigen Vorteil ein. Sie sind Engländer geworden.
Ohm Krüger, der Film, ist natürlich ein klar anti-englischer Propagandafilm und soll auf das Schicksal der Buren hinweisen und dass man sich auch mit diesen Buren identifizieren kann.
Filmexperte Nils Hornmeier aus Düsseldorf.
Also vom Schicksal, von der Kriegsführung und dass man auch von England hintergangen wird.
So sind also endlich Trotz und Eigensinn dieses engstirnigen Volkes gebrochen und der Weg ist frei für ein friedliches, reiches Südafrika.
Friedlich, reich und englisch.
Der nationalsozialistische Propagandastreifen erzählt die Geschichte von Ohm, also Onkel Krüger, als unumschränktem Führer, der sich gegen alle Widerstände behauptet.
Und das Publikum sollte dann schon selber diese Assoziation, diesen Gedankensprung vollführen, dass man Ohm Krüger im Film mit Hitler vergleichen kann.
Krüger ist Rassist, Nationalist und Englandfeind, wie Hitler. Und noch etwas haben sie gemeinsam. Den Krieg verlieren am Ende beide. Paul Krüger wird am 10. Oktober 1825 in Walbank in der Kapkolonie geboren, heute vor 190 Jahren. Nachkömmling eines deutschen Einwanderers, Bure in der vierten Generation. Seit dem 17. Jahrhundert siedeln die Buren im südlichen Afrika. Bauern und Viehzüchter, die auf der Suche nach Acker- und Weideland immer tiefer ins Landesinnere vorstoßen.
In der Zeit, als Kapstadt gegründet wurde, als Stützpunkt von der Vereinigten Ostindischen Kompanie, war das eigentlich gar nicht erlaubt, ins Inland zu siedeln.
Sagt Stefanie Michels, Historikerin an der Universität Düsseldorf.
Das heißt, die haben das alleine gemacht.
Kaffern und Hottentotten.
So nennen die Buren die Schwarzen und halten sie wie Sklaven.
Gerade dadurch, dass sie arm waren, dass sie nicht viel hatten, dass ihre Existenz eigentlich ständig bedroht war und sie eigentlich abhängig gewesen sind von den Arbeitern dort, auch von dem Wissen von den Arbeitern. Dadurch waren sie eigentlich überhaupt nicht überlegen.
Ihr kalvinistisches Weltbild aber gibt den Buren das Gefühl einer gottgewollten Überlegenheit.
Und dann, in der Folge daraus, entwickelte sich dann der Rassedünkel.
Seit 1814 ist das Land am Kap britische Kolonie. Paul Krüger ist noch ein Kind, als das Empire 1833 die Sklaverei verbietet und den Buren damit eine wichtige Lebensgrundlage entzieht. Sie beginnen, das Land zu verlassen.
Meine Erinnerungen reichen zurück bis in die Zeit, wo ich als 9-jähriger Junge mit meinen Eltern und meinen Oheimen Geerte und Teunis Krüger das Land meiner Geburt verließ.
Schreibt Krüger später über den großen Treck.
Im Ganzen etwa 20 Köpfe stark zogen wir mit ungefähr 30.000 afrikanischen Schafen und einigen hundert Pferden und Rindern im Mai 1835 über den Oranjefluss hinaus in unbekanntes, wildes Land.
Tausende Bauern ziehen mit ihren Familien aus der Kapkolonie ins fruchtbare Hinterland und gründen dort ihre eigenen Staaten, den Oranje-Freistaat und die Republik Transvaal. Mühsam ringen die Buren den Engländern per Vertrag ab, sich aus ihren inneren Angelegenheiten herauszuhalten. Die Familie Krüger lässt sich in Transvaal nieder, etwa 100 Kilometer entfernt vom später gegründeten Johannesburg. Das Leben auf den einsamen Farmen ist hart. Paul Krüger geht nicht zur Schule, Lesen und Schreiben bringt er sich selber bei. Wenn er kein Vieh hütet, studiert er die Bibel. Mit 16 besitzt er seine erste Farm. Mit 20 zerreißt es ihm beim Schuss auf ein Nashorn den linken Daumen.
Zwei Glieder waren ab. Ich erwischte ein Messer und schnitt den Daumen über den Ballen herüber ab, soweit es nötig war. Arzneimittel hatte ich nicht.
Krüger ist hart gegen sich selbst und alle, die seine Burenrepublik bedrohen. Ein Jahr nach dem Tod seiner ersten Frau heiratet er deren Cousine, mit der er 16 Kinder haben wird. Die Erfahrung endloser Kämpfe gegen die Stämme der Schwarzen empfiehlt Krüger für eine Laufbahn beim Militär. Mit 39 Jahren wird er Generalkommandant der Republik Transvaal. Deren Verfassung ist demokratisch, aber nicht für alle.
Das Volk wünscht keine Gleichstellung zwischen farbigen und weißen Einwohnern, weder in der Kirche noch im Staat.
Fernab von Europa sind die strenggläubigen Buren von den Ideen der Aufklärung unberührt geblieben. Ein Wahlrecht für Farbige, wie es schon die Briten gestatten, kommt nicht in Frage.
In der Kapkolonie besteht seit 1853 Zensuswahlrecht. Das heißt, es geht nach Einkommen. Und es gibt eine kleine Gruppe von Nichtweißen, die vor allem in Kapstadt leben, die eben das aktive und passive Wahlrecht haben. Und das wollen die Buren auf gar keinen Fall.
Das Verhältnis zwischen Buren und Briten bleibt angespannt. 1877, als Transvaal den kriegerischen Zulu zu unterliegen droht, greift die Kolonialmacht ein und annektiert die Burenrepublik.
Eure Majestät können nicht über unwillige Untertanen regieren wollen.
Die Buren flehen Queen Victoria an, Transvaal freizugeben. Krüger spricht vergeblich in London vor. Es kommt zum Aufstand der Buren, der im Februar 1881 in einen Sieg über die britischen Truppen mündet. Die Weltmacht Großbritannien wird noch einmal auf Abstand gehalten. Paul Krüger im Mai 1883 zum Präsidenten gewählt. Ein Jahr später erreicht er in London, dass man den Buren ihre Selbstbestimmung erneut bestätigt.
Ihre Regierung wird volle Freiheit in der Verwaltung ihres Landes haben.
Transvaal wird als halbsouveräner Staat dem Empire angegliedert. Der deutsche Reichskanzler Bismarck und auch Kaiser Wilhelm II. Empfangen die Buren um Krüger in Berlin. Bismarck äußert Respekt.
Ich hatte den Staat und die Armee hinter mir. Diese Männer hatten nichts.
Aber dann werden in den Burenstaaten und einem Nachbarland Diamanten gefunden und riesige Goldvorkommen, die bald einen Großteil des Weltbedarfs decken. Glücksritter zieht es ins Land, die Minenstadt Johannesburg schießt aus dem Boden, die Buren drohen in die Minderheit zu geraten. Rückenwind für den Regierungschef der Kapkolonie, Cecil Rhodes.
Cecil Rhodes steht für den neuen Kolonialtypus. Er ist ein Unternehmer, es geht ihm um Expansion und es geht ihm um Kapitalakkumulation.
Um Macht, Land und Geld. Rhodes, der mit Diamanten reich geworden ist, will das Empire ihrer Majestät vergrößern helfen.
Von Kapstadt bis Kairo.
Soll es reichen, nicht weniger. Argwöhnisch beobachtet Rhodes, wie Burenpräsident Krüger eine Eisenbahnlinie von Pretoria nach Mosambik bauen lässt, damit er die britischen Häfen nicht mehr nutzen muss. Wie er die ausländischen Einwohner Steuern zahlen, aber nicht wählen lässt. Ende 1895 lässt Rhodes hunderte Freischärler unter Führung des britischen Arztes und Politikers Dr. Leander Jameson in Transvaal einfallen. Die Ausländer dort sollen zum Aufstand provoziert werden. Aber den Buren um Paul Krüger gelingt es, das abzuwehren. Filmexperte Nils Hornmeier.
Man kann Dr. Jameson gefangen nehmen und auch zahlreiche seiner Anhänger. Und daraufhin gratuliert Kaiser Wilhelm II. In einer Depesche um Krüger halt zu jedem Erfolg.
Ich spreche Ihnen meinen aufrichtigen Glückwunsch aus, dass es Ihnen, ohne an die Hilfe befreundeter Mächte zu appellieren, mit Ihrem Volke gelungen ist, den Frieden wiederherzustellen und die Unabhängigkeit des Landes gegen Angriffe von außen zu wahren.
Und international, besonders in England, kam das natürlich nicht gut an.
Die berühmte Krüger-Depesche. London deutet sie so, dass der deutsche Kaiser den Buren notfalls zur Hilfe kommen könnte. Auf beiden Seiten des Ärmelkanals befeuert das Telegramm die öffentliche Meinung. So schreibt die Kölnische Zeitung:
Alle Blätter, welcher Parteirichtung sie auch angehören mögen, nehmen mit voller Einstimmigkeit gegen England und für die Burenpartei und billigen das schnelle und scharfe Vorgehen der deutschen Regierung.
Und in Großbritannien?
Eine ganze Woche lang führten die Zeitungen eine hemmungslose militaristische Kampagne, gaben sich der Orgie deutschfeindlicher Manifestationen hin und schürten die Leidenschaft ihrer Leser.
In London demoliert der Mob deutsche Läden und verprügelt deutsche Matrosen. In Südafrika muss Cecil Rhodes nun zwar als Ministerpräsident abtreten, aber sein Nachfolger setzt die Provokationen nahtlos fort, jahrelang. bis die verzweifelten Buren zum Präventivschlag ausholen. Im Oktober 1899 fordert Paul Krüger ultimativ einen Truppenabzug binnen 48 Stunden. Sonst werde es Krieg geben. Angesichts der Kräfteverhältnisse kann der Krieg nur in einer Niederlage der Buren enden. Aber so leicht, wie die Briten glauben, wird es nicht. 3 Jahre dauern die Kämpfe, in denen 450.000 Soldaten aus dem gesamten Empire zum Einsatz kommen, gegen den erbitterten Widerstand von höchstens 60.000 Buren. Der Krieg kostet die Kolonialmacht hunderte Millionen Pfund und ramponiert das Ansehen der Briten, als die Welt erfährt, dass fast 30.000 Buren, vor allem Frauen und Kinder, in sogenannten Concentration Camps elend umkommen. Ein britischer Journalist schreibt:
All diese traurigen Wesen, die wie Vieh in die Lager getrieben wurden, wo sie dahin kümmern, ohne Brot, von Fieber geschüttelt, ohne ärztliche Versorgung, ohne Medikamente. Die Erinnerung daran wird für England eine Quelle ewigen Unrechts darstellen.
Und Paul Krüger? Macht sich noch einmal auf zu den vermeintlichen Verbündeten, wie der NS-Film Ohm Krüger in einer Szene mit Sohn Jan, dargestellt von Werner Hinz, vermittelt.
Du musst nach Europa, Vater. Es gibt keine andere Rettung mehr für uns. Du musst nach Holland gehen, nach Deutschland, nach Frankreich. Man bringt uns überall so viel Sympathie entgegen.
Sympathie, lass mich mit dem Unsinn zufrieden.
Bei vielen Deutschen ist die Sympathie für die Buren damals tatsächlich groß. Im Düsseldorfer Rosenmontagszug des Jahres 1900 etwa fahren Pempelforter Buren mit und die Briten werden auf Mottowagen verspottet. Mit Jubel wird Krüger im selben Jahr am Kölner Hauptbahnhof empfangen. Aber der deutsche Kaiser zeigt ihm diesmal die kalte Schulter. Niemand hilft Krüger, die Niederlage abzuwenden. Im Friedensvertrag vom 31. Mai 1902 werden die Burenrepubliken in Südafrika schließlich zu britischen Kolonien deklariert.
Das war das Ende. So hat England unser kleines Volk mit den grausamsten Mitteln unterworfen.
Krüger kehrt nie wieder in die Heimat zurück. Er stirbt am 14. Juli 1904 in Clarens im Schweizer Exil. In der Südafrikanischen Union, die 6 Jahre später gegründet wird, gehen die Briten auf die Buren zu. Nicht aber auf die anderen Minderheiten in der Region, etwa das farbige Mischvolk der Griqua. Die Düsseldorfer Historikerin Stefanie Michels.
Für diese verarmten Buren werden aber ganz große Programme aufgelegt, dass die wieder aufsteigen können finanziell und eine Versöhnung, ein Ausgleich hier stattfinden kann zwischen den burischen und den englischen Siedlern. Und davon sind die Griqua von ausgeschlossen. Und alle anderen nicht weißen Bewohner der Südafrikanischen Union auch.
Die Gesetze der Union zementieren am Kap das System der Apartheid, das Südafrika im 20. Jahrhundert lähmen wird. Paul Krüger hat die Grundsteine für die Rassentrennung mitgelegt. Er ist noch heute präsent. Im Krüger Nationalpark, dessen Vorläufer er schuf. Im Krügerrand, der Sammlermünze. Aber nicht mehr in der Schweiz. Dort hat man die einzige Krügerstraße des Landes spät, aber immerhin vor ein paar Jahren umbenannt.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Paul Krüger, der am 10. Oktober 1825 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.